Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner. Man sagt ja, das Gewand macht nicht den Mönch, der Bart macht nicht den Philosophen, aber bei Pater Karl kommen jetzt beide Dinge zusammen. Pater Karl, steigen wir doch gleich ein mit einer Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, ich habe mir kürzlich ein theologisches Buch zugelegt. Zu diesem Buch schrieb jemand, es sei Unsinn, sich theologische Gedanken über Gott und seine Eigenschaften zu machen. Aber mit dieser Aussage verwirft man eine ganze Wissenschaft. Jedoch liegt nicht ein Körnchen der Wahrheit in dieser Aussage. Die Philosophie muss im Staunen enden und die Theologie in der Anbetung. So einfach ist das. Oder etwa doch nicht. Vielen Dank und Gottes Segen mit freundlichen Grüßen.
Also die Philosophie beginnt mit dem Staunen. Ja? Also das Taumatizein war immer eben für die griechischen Philosophen der Anfang, dass wir ja mit Intellekt begabt, das einziges Geschöpf auf diesem Planeten, dass wir mit Intellekt begabt Fragen stellen können nach dem, warum sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der letzte Grund und Sinn, der Ursprung unseres Seins. Damit beginnt das Nachdenken als solches. Nur ganz kurz zu erklären. Philosophie arbeitet mit der Vernunft, Theologie arbeitet mit dem Glauben, also basiert auf der Offenbarung. Das andere geht einfach vom Vorhandenen, von der Wirklichkeit der Welt aus, die wir ja wahrnehmen können. Und der Satz ist sehr schön, also wenn man es ein bisschen umdreht, eben Philosophie beginnt mit dem Staunen und dann eben Theologie endet in der Anbetung. Dazwischen liegt etwas, das wirklich auch eine Gabe Gottes ist, dass wir nachdenken können über das Letzte. Und dazu brauche ich nicht erst den Glauben, sondern es genügt schon die Vernunft. Die Vernunft kann sehr viel erreichen. Zum Beispiel eben kann sie erkennen, dass es einen alles begründenden Grund geben muss, der nicht eben in der Ursachenkette dieser Welt, dessen ist, was wir jetzt eben kennen. Also etwas, das alles freilässt, zugleich aber nicht eben jetzt selbst wieder verursacht ist von etwas anderem, das wieder von jedem etwas verursacht ist. Und dann können wir durchaus auch Eigenschaften von dem erkennen, was uns begründet, also vom Schöpfer, Schöpfungsprinzip oder Schöpfergott, nämlich also, dass dieser eins sein muss, dass dieser schön sein muss, wahr sein muss, dass dieser gut sein muss, das sind die Transzendentalien, die alles durchsteigen und zugleich eben auch Eigenschaften hat, die negieren die Verfallseigenschaften der Endlichkeit. Also wir sind sterblich, das, was alles hervorbringt, muss unsterblich sein. Wir sind endlich, das, was alles hervorbringt, muss unendlich sein. Also ich würde nicht sagen, dass wir nicht nachdenken dürfen. Allerdings am Schluss steht dann natürlich, dass das Ganze verschwimmt, weil Gott eben immer größer ist, immer Majus ist, Major, als das, was wir jetzt eben denken können. Aber wenn wir nicht denken würden, dann würden wir eine Gabe weglegen, die Gott uns eigentlich, der Schöpfer Gott, uns eigentlich gegeben hat. Und deshalb ist Philosophieren über das Letzte und deshalb ist auch in der Theologie Nachdenken, wie alles zusammenhängt, eigentlich etwas, das unsere Würde als Mensch ausmacht.
Wir waren bei der Anbetung. Wir kommen jetzt zur Eucharistie, eucharistische Anbetung. In dieser Sendung geht es mir um das Thema eucharistische Erneuerung. Die Lehre der Kirche, die Offenbarung, sagt er uns, dass bei der Heiligen Messe Brot und Wein sich wandeln in Leib und Blut Christi. Von der Offenbarung her haben wir ja diese Grundlage, zum Beispiel Markus Kapitel 14, Vers 22 im Abendmahlsaal. Jesus nimmt das Brot und den Wein, reicht das den Aposteln und sagt, nehmt, das ist mein Leib oder das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und dieses griechische Wort estin, ist, dies ist, das deutet ja hin auf eine Gleichheit der Gaben mit Jesus selber.
Also der heilige Johannes Chrysostomus ist es dann, der am Beginn des 5. Jahrhunderts den Ausdruck Metabalein verwendet. Er spricht von der Wandlung, weil hier über etwas, nämlich über Brot bzw. über Wein, etwas gesagt wird, das größer und unfasslich ist, nämlich mein Fleisch, ja, also Johannes 6 dann, im Griechischen gibt es kein Wort für Leib, also deshalb hat Jesus im Aramäischen mit Sicherheit das Wort Fleisch verwendet, wie er es auch im 6. Kapitel des Johannesevangeliums tut. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes. Und deshalb wird dieses Estin gesetzt zwischen etwas Endlichem und etwas unfassbar Unendlichem. Und wir glauben, dass eben dadurch eine Wandlung geschieht, die wir dann eben mit der mittelalterlichen Philosophie Transsubstantiation nennen. Also die Substanz, die metaphysische, also die philosophische Substanz eben dessen, was wir als Brot bezeichnen. Das Wesen dieses Brotes hört auf zu bestehen und geht über in das Wesen des verklärten Christus, der hier eben mit Gottheit und mit verklärter Menschheit anwesend ist. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Grund des Glaubens, weil es unerfindlich ist, weil wir hier das Phänomen haben, dass der unendliche Gott sich in der Endlichkeit offenbart, wie wir schon in der Inkarnation, in der Menschwerdung haben, dass hier das Unfassliche fassbar wird, dass hier das Ewige in die Zeit kommt und uns in der Zeit gleichsam jetzt eben stärkt, uns zum Lebensmittel wird, damit wir aus der Gnade leben können. Und deshalb zum Beispiel sehe ich auch in diesen ganzen Neuentdeckungen, die wir in der jungen Kirche haben, bei den Jugendlichen der eucharistischen Anbetung, in den eucharistischen Kongressen, die es mittlerweile überall gibt, Adoratio-Kongresse und so, also wirklich ein wesentliches Zeichen der Erneuerung der Kirche bei uns in Europa. In Afrika, Asien, Südamerika ist es selbstverständlich. Ich war in Amazonien, die Leute werfen sich nach der Messe noch nieder vor dem Tabernakel und halten dort Danksagung. In Afrika hast du neben jeder Kirche eine eigene Kapelle, wo das Allerheiligste da und ausgesetzt ist, genauso in Myanmar, in Sri Lanka und so weiter. Also dort ist die Eucharistie wirklich, also dieses Mysterium, dass die Unendlichkeit Gottes hier in der partikulären, in der kleinen Endlichkeit einer Hostie gegenwärtig ist. Also dort wird das überall geliebt und Anbetung ist, glaube ich, das Prinzip für die Zukunft, die Fruchtbarkeit der Kirche in die Zukunft hinein.
2019 berichtet katholisch.de, ich habe einfach mal diesen Beleg genommen, ja. Gibt es einen Beitrag, der heißt Zeichen der Wirklichkeit, die Lehre der Realpräsenz, also dass diese Gaben von Brot und Wein sich wirklich wandeln in Leib und Blut Jesu, dass sie in den USA damals nur noch 30% daran geglaubt haben, dass es wirklich so ist, dass diese Gaben von Brot und Wein sich wirklich wandeln in Leib und Blut Jesu Christi. Wie sieht die Situation in Deutschland heute aus? Kann man schwer sagen, weil es eine genaue Umfrage dazu nicht gibt, beziehungsweise mir keine bekannt ist. Aber es gibt ja diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von 2023. Und auf die Aussage, dass Gott sich in Jesus Christus zu erkennen gab, haben nur 32% geantwortet, dass sie das auch so glauben. Die US-Bischöfe haben reagiert auf diese Zahlen, dass nur mehr ein Drittel oder 30% in den USA glauben an die Realpräsenz und haben dann eben begonnen, einen ersten nationalen eucharistischen Kongress nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zu organisieren, und zwar in Indianapolis. Und das war so, dass die Gläubigen gesagt haben, wir wollen da jetzt nicht nur hinfahren, sondern wir machen uns auch auf Pilgerrouten auf den Weg. Da ging eine Pilgerroute von Kalifornien aus, die andere von Texas, die andere von Connecticut, wieder eine andere von Minnesota und dann auch im Juli 20 oder von Mai bis Juli 2025 hat ja dieser eucharistische Kongress dann stattgefunden in Indianapolis. Gab es einige eucharistische Prozessionen wie so eine Sternwallfahrt zu diesem Kongress. Und eben der Höhepunkt war dann im Juli 2024 dieser erste eucharistische Kongress nach dem Zweiten Weltkrieg in Indianapolis mit 50.000 Katholiken oder Gläubigen, die teilgenommen haben, 1.000 Priester und 200 Bischöfe.
Genau. Ja, das würden wir dringend auch brauchen. Da fürchte ich, dass wir es nicht schaffen. Also hier ist Amerika wirklich Vorreiter. Wir haben in Amerika, die sind uns aber hier auch voraus, weil Amerika, die haben schon lange über die Social Media, also über Facebook, TikTok, Instagram und so weiter, dort jetzt eben auch Apologeten und Prediger, Vater Mike Schmitz, Bischof Barron und andere, die dort jetzt eben tätig sind. Deshalb haben wir in den Vereinigten Staaten einen unfassbaren Anstieg von Bekehrungen von jungen Menschen. Die haben auch gute geistliche Bewegungen, Universität von Steubenville und so weiter und so fort. Also Amerika ist gerade dabei, wieder in die Spur zu kommen, die katholische Kirche in Amerika. Das ist ganz erstaunlich. Man kann nur hoffen, dass das auch überspringt auf Europa, in England funktioniert schon, Frankreich aus anderen Gründen eben auch. Und man kann hoffen, dass das auch in den deutschen Sprachraum kommt. Und mich haben diese Bilder von diesem eucharistischen Kongress und mit diesen Prozessionen und dann ein riesiges Stadion gefüllt eben jetzt mit Menschen, die dort die heilige Messe feiern und vor dem eucharistischen Herrn jetzt eben niederknien. Also das hat mich unglaublich beeindruckt. Das war ein Megafronleichnam, ein Jahrhundertfronleichnam, das da gleichsam gefeiert worden ist in den Vereinigten Staaten. Und wir würden das dringend eben auch brauchen. Also meine Erfahrung hier, und ich habe ja das Glück auch, ich bin hier im Herzen von Wien, Missio Österreich, wir haben eine eigene Abteilung, wir nennen die Young Missio. Unser lieber Johannes Paul Schwarz, der das Ganze leitet, ein glühend brennender katholischer Christ, ein junger Christ, eben wir versuchen überall jetzt eben anzudocken bei den Bewegungen, also bei jenen jungen Christen, die die Kirche in 20, 30, 40 Jahren tragen werden. Das sind zwar quantitativ in dem Pfarrhof wenige, aber sie sind vorhanden und es ist einfach sensationell. Wir machen viermal im Jahr im Stephansdom einen Young Mission Praise. Wir haben bisher Maximum waren wir 500. Ich hätte gerne 2000, so viel würde der Stephansdom auch fassen. Aber die jungen Leute, da gibt es dann eucharistische Anbetung im dunklen Dom mit viel Weihrauch und so weiter. Dann gibt es eben eucharistische Prozession mit Einzelsegnung. Die jungen Leute lieben das. Sie lieben das, ja. Also es ist wirklich unglaublich. Man möchte, wenn man sich die Situation der Kirche, der Pfarrer und so weiter anschaut, des Religionsunterrichts, nicht glauben, dass es solche jungen Leute gibt. Aber es gibt diese jungen Leute, weil der Herr seine Kirche sammelt um sich selbst. Und die Eucharistie, da ist er eben selbst gegenwärtig. Und es ist wirklich erstaunlich, also wie plötzlich diese Liebe zum eucharistischen Herrn wieder aufwacht und aufspringt. Und wie gesagt, also vielleicht erleben wir es noch in absehbarer Zeit, dass wir auch in Europa, im deutschen Sprachraum, in Österreich, Deutschland, mehr als die Adoratio-Kongresse erleben, sondern wirklich so einen eucharistischen Kongress, wo wirklich Zehntausende jetzt eben kommen und sich um Jesus, dem eucharistischen Herrn, versammeln.
Genau so war es. Und ich habe einen Beitrag gelesen, der in der Tagespost erschienen war, über diesen eucharistischen Kongress da, diesen nationalen eucharistischen Kongress in den USA. Und da ist ein Sprecher aufgetreten und er hat gesagt, der Name unseres Retters ist nicht Don, er ist nicht Joe, es ist Jesus, hat wahrscheinlich dann auf das Allerheiligste gezeigt. Oder eine zu Tränen gerührte Frau hat gesagt, der Herr ist hier, er ist auch in unseren Tabernakeln zu Hause und in unseren Herzen. Oder Teilnehmer haben geäußert, das ist die großartigste Sache, die die katholische Kirche jemals
Genau.
in diesem Land gemacht hat.
Genau. Ich habe auch die Erfahrung, dass viele Menschen, wir haben auch die Gnade, dass über die Mittagsmesse, die ihr von KTV dankenswerterweise übertragt, also viele Menschen neu jetzt eben zur Eucharistie und damit zu Jesus finden. Eine evangelische Pastorin war im Sommer jetzt hier und sagt mir, ich bin jetzt katholisch geworden, ja, wegen der Mittagsmesse, weil mir aufgeleuchtet ist, was da eigentlich gefeiert wird, dass Jesus wirklich kommt, dass das nicht bloß ein Symbol ist, ja. Und wenn ich das sehe, wie in der Kapelle die jungen Leute knien und die Ministranten läuten, ja, und wie ehrfurchtsvoll der Priester dann die Hostie in der Hand hält, ja, also das sagt sich ja das einem zu, dass hier eine Wirklichkeit ist, die größer ist als bloß ein Symbol, ja, etwas, was man sich denkt. Ich denke mir, dass das Jesus ist, oder anhand eben jetzt des Brotes denke ich daran, dass Jesus jetzt gegenwärtig ist, ja. Das ist eine sehr ausgedünnte Theologie, die da eben jetzt also Platz genommen hat von der Reformation jetzt eben weg, sondern dass hier wirklich Christus gegenwärtig ist. Der heilige Thomas von Aquin, nicht der 1274 gestorben ist, und dem wir diese wunderbaren Fronleichnamshymnen verdanken, das Tantum Ergo und deinem Heiland, deinem Lehrer und so weiter, nicht, also der hatte eine eucharistische Vision am 6. Dezember 1273, wenige Wochen später ist er gestorben, da muss ihm irgendwie Jesus erschienen sein, wir wissen nicht genau, was war, nicht, wo er dann gesagt hat, alles, was ich geschaut habe, ist, was ich geschaut, im Vergleich zu dem, was ich geschaut habe, ist alles, was ich geschrieben habe. Und der Mann war ein Genie, Summa Theologica, Summa Contra Gentiles und so weiter. Also alles, was ich geschrieben habe, ist wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich geschaut habe. Also wir haben hier die Realität, die mystische, übernatürliche Realität, dass anhand eines Stückes Materie, Brot, Wein, ja, Christus selbst gegenwärtig ist, nicht etwas von ihm oder etwas, das an ihn erinnert, sondern er ist selbst personal gegenwärtig. Oder um es so zu sagen, wie ich den Kindern als Landfahrer immer erklärt habe, das ist nicht ein Es, das du da isst, das ist ein Du. Ja? Jesus selbst, dein bester Freund, ja, der dir Kraft gibt, er kommt in dich, wenn du zur heiligen Kommunion gehst.
Also dieser eucharistische Kongress in Indianapolis war dann der Höhepunkt, eine eucharistische Prozession zu diesem Kongress. Das war die größte Prozession, die eucharistische Prozession, die die USA jemals gesehen hat. Und das Ziel der US-Bischöfe war ja praktisch, die Verehrung der Eucharistie zu stärken und den Glauben an die Realpräsenz Jesu Christi zu festigen. Und es gibt Zahlen, wie man das inzwischen festmachen kann. Und zwar, dass in den USA aufgrund dieses eucharistischen Kongresses auch eine eucharistische Erneuerung durch Studien belegt wird und man sich die Frage stellen muss, geht so eigentlich eucharistische Erneuerung? Und zwar vorher war es ja nur ein Drittel aller Katholiken, die an die Realpräsenz Jesu Christi geglaubt haben. Nach dem Kongress belegen jetzt Zahlen, zwei Drittel glauben jetzt wieder daran. Oder 95% der wöchentlichen Kirchgänger, 80% der monatlichen Kirchgänger glauben jetzt an die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie. Also hier hat sich was getan und diese eucharistische Erneuerung lässt sich belegen in Zahlen.
Also das baut mich sehr auf, was du da bringst. Ich freue mich immer, dass ich bei der Stunde der Seelsorge durch deine guten Recherchen sehr viele Dinge jetzt eben auch dazu lerne. Ich würde mir das sehr für uns jetzt eben wünschen. Die letzte Enzyklika des heiligen Johannes Paul II. Beginnt mit den Worten Ecclesia de Eucharistia vivit. Die Kirche lebt aus der Eucharistie. Das Zweite Vatikanum hat die Eucharistie bezeichnet, Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens. Also das heißt, Quelle, aus der kommt alles, ja, auf die strebt jetzt alles zu, auf die Eucharistie. Und auch Sonntagsbesuch, nicht? Wir haben in Österreich einen dramatischen Verfall, 8% jetzt eben der Katholiken gehen nur, also über ganz Österreich gerechnet, in Wien sind es noch viel weniger, 8% gehen am Sonntag nur in die Kirche. Aber warum soll ich auch in die Kirche gehen, wenn ich dort vielleicht eben jetzt nur wegen einem Pfarrer oder nur weil andere hingehen oder nur wegen der Predigt oder nur weil der... Nein, die eigentliche Motivation, warum wir am Sonntag in die Heilige Messe gehen, in die Kirche gehen, ist, dass dort Jesus ist, dass wir dort dem Sohn Gottes, dem Erlöser, dem Herrn begegnen, dass hier sein siegreiches Wirken als Erlöser der Welt gefeiert wird, ja, dass ich ihn dann in der heiligen Kommunion oder zumindest in der geistlichen Kommunion mit mir nehmen darf, dass ich dann am Schluss durch ihn gesandt werde, um ihn selbst hinauszutragen. Ite missa est, geht, ihr habt eine Sendung, bringt jetzt Jesus, bringt seine Liebe zu den Menschen. Das ist ja auch die letzte Motivation, warum wir in die Kirche gehen sollen. Also da hängen viele Sachen damit zusammen, wo ich mir auch wünsche, Europa, wir haben, ich muss dazu sagen, nicht alles, was von Amerika kommt, ist großartig, aber das, wenn wir dieses Beispiel der katholischen Kirche Amerikas und diese guten Ideen der Bischöfe der Vereinigten Staaten nachahmen würden, also dann könnte vielleicht auch ein Ruck der Erneuerung durch unsere Länder gehen, beziehungsweise das, was schon da ist, weil die jungen Leute haben einen Instinkt für die Eucharistie. Also die gehen in die Kirche zur Anbetung. Im Stephansdom hier, der ist 200 Meter neben den päpstlichen Missionswerken, wo ich hier sitze, im Stephansdom gibt es die Eligius-Kapelle, wo durchgehend Anbetung ist. Da sind immer junge Leute drinnen. Immer durchgehen. Also du kannst nicht reingehen, ohne dass dort nicht 20, 30 Leute jetzt eben knien und Anbetung halten. Und das ist großartig. Also die Kirche lebt aus der Eucharistie und sie wird sich aus der eucharistischen Anbetung erneuern.
Pater Karl, du lobst immer meine Infos, die ich irgendwo her habe. Ja. Aber ich habe kein Sonderwissen, sondern diese Dinge stehen jetzt zum Beispiel in der neuesten Ausgabe von Kirche heute. Da gibt es zwei Beiträge über diese eucharistische Erneuerung in den USA. Ein Beitrag von Patrick Ruhn, der KTV so praktisch unterstützt. Und das kann man alles hier auch nachlesen. Genau. Ich war jetzt einen Monat in den USA und ich habe erleben dürfen, was diese eucharistische Erneuerung in dem Verein macht. Nämlich, es gibt noch eine andere Frucht davon. Die lässt sich nicht nur messen in Zahlen hier, wie ich es vorgetragen habe, sondern es gibt jetzt praktisch in allen Vereinen in den USA seit diesem Eucharistischen Kongress 2024 am Freitag eucharistische Anbetung. Ja. Und in allen Vereinen, wo ich war am Freitag, das war in der Regel so, da war um 9 Uhr zum Beispiel die Heilige Messe bis 9:30 und dann hat der Priester ausgesetzt und um 10 Uhr den eucharistischen Segen erteilt. Es war Schweigen und die meisten sind da geblieben. Ich habe mich sowieso gefreut, in den USA ist es ein bisschen anders wie bei uns oder wie bei vielen bei uns. Die Priester schauen, dass die Werktagsmesse so eine halbe Stunde ist, nur eine halbe Stunde. Und dann kommen da viele hin, nehmen teil und gehen dann ihren Arbeit nach. Und am Freitag bleiben eben noch die meisten dann da zu dieser eucharistischen Anbetung. Also Erneuerung, die praktisch in die Pfarreien hineinwirkt.
Genau. Also ich glaube, es gibt ja bei uns auch viele Pfarren, wo die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung ist, beziehungsweise traut euch eure Priester auch darum bitten. Also hier bei Missio Österreich ist der große Aufbruch geschehen, wie mein Vorgänger es erreicht hat, die Erlaubnis bekommen hat von den Bischöfen, dass wir hier eine Kapelle im Haus haben. Die war früher ganz einfach eingerichtet. Dann, wie ich ins Amt gekommen bin, durch den Vorschlag einer Mitarbeiterin, haben wir sie ins Parterre übersiedelt, also gleich beim Eingangsbereich und die Mittagsmesse, dann seid ihr plötzlich gekommen und habt es können wir übertragen. Dann kam die Pandemie und dann haben wir täglich übertragen und ihr macht das weiter. Und das hat alles verändert, dass hier der Tabernakel ist bei uns. Wir sind eine Organisation. Also wir sitzen am Computer, wir tun 650 Projekte bearbeiten im Jahr. Wir müssen hier sehr viel arbeiten. Aber es ist plötzlich hier auch der Herr im Haus. Ja. Und ich habe sehr gläubige Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, auch ein Grund für unseren Erfolg. Und ich habe allen die Erlaubnis gegeben, also den Tabernakel zu öffnen, also die Tür einfach aufzusperren. Also das ist auch liturgisch in Ordnung. Und ich bin dann immer wieder berührt. Wir haben systematisch Anbetung jeden Donnerstagnachmittag, jeden Freitag vor der Mittagsmesse. Aber ich bin dann immer wieder berührt. Oft kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar am Samstag und halten dann eucharistische Anbetung bei uns. Also das ist einfach wirklich schön. Und ich glaube, dass das einfach Kraft gibt. Und wenn man also du hast einige praktische Sachen genannt von den Vereinigten Staaten. Ich kann das nur jetzt eben verstärken, wie ich es im globalen Süden erlebt habe, in Uganda, in Kenia, im Senegal, der muslimisch dominiert ist, aber wo wirklich jetzt die Menschen um den Tabernakel gleichsam, wie soll ich sagen, leben, wo die Heilige Messe nicht schon alles ist, sondern wo sich dann die Gnade der Heiligen Messe fortsetzt, indem ich noch bei Jesus sein möchte, der im Tabernakel gegenwärtig ist, ihn anbete. Oder jetzt eben in Coari, das liegt mitten in Amazonien, da bist du eben, da gibt's auch keine Straßen mehr, da gibt's nur Wasser und so weiter. Wir haben den Bischof dort durch eine großartige Spenderin aus der Schweiz ein Schiff bauen können, damit er seine Gemeinden jetzt eben erreicht. Und das war für mich sehr berührend. Die Heilige Messe ist aus. Nicht? Und alle wuseln dann zum Altar, zum Tabernakel, der ist in so einer Seitenkapelle und dort knien die Leute noch oft ganz nahe beim Tabernakel, legen oft die Hand noch auf den Tabernakel drauf, um dort eben jetzt Danksagung zu halten. Also diese Liebe zur Eucharistie, die hat mich immer sehr bewegt, wie ich sie im globalen Süden erlebt habe Und umso schöner, wenn sie auch in unsere westlichen bzw. in unsere Länder kommt, die wir schon aus einer alten christlichen Tradition leben.
Und dieser Weg der eucharistischen Erneuerung in den USA ist überhaupt nicht vorbei. Zum Beispiel dieses Jahr gab es eine Prozession, und zwar über 5360 Kilometer, eine eucharistische Pilgerreise von Indianapolis im Rahmen von 36 ja. Tagen nach Los Angeles. Abschluss war dann in der Kathedrale unserer lieben Frau von den Engeln in Los Angeles. Und all das, und viele haben teilgenommen, ganz, ganz viele haben teilgenommen. All das ist wirklich Ausdruck auch dieser, ich möchte es so nennen, eucharistischen Erneuerung in den USA.
Ja. Ja, also die Vereinigten Staaten, also ich, wenn du über diese Sachen redest, die haben es auch gut gemacht über die Medien. Ja, also wir sind damals immer wieder in den sozialen Medien, im Handy Bilder reingesprungen. Dann kann ich mich erinnern, war ich sehr berührt, wie eine Ordensfrau dort gesprochen hat. Wir Priester, ja, wir sollen uns nicht verstecken, und die Gläubigen sollen dankbar sein, dass die Priester ihnen Jesus bringen, ja. Und das tut auch so gut, weil wir werden oft nur geschätzt, wenn wir lustig sind und cool sind oder irgendwelche Veranstaltungen machen. Aber das Wichtigste, was ein Priester dieser Welt geben kann, ja, nicht aus sich heraus, sondern weil er eben geweiht ist in die Christusgestalt, das ist Jesus in der Eucharistie. Und etwas Wertvolleres gibt es nicht als das, ja. Und etwas Größeres kann ich nicht tun als sterblicher Mensch, geweiht eben in das Priestertum Jesu Christi hinein, als dass ich dann eben sagen darf, das ist mein Leib, die Worte Christi sagen darf, das ist mein Blut, als dass ich dann bei der Verteilung der Heiligen Kommunion sagen darf, der Leib Christi. Und ihr sagt dann Amen, so ist es. Und Christus kommt in euch. Also mehr können wir Priester dieser Welt nicht geben. Also diese Ansprachen waren auch großartig und die Vorbereitung eben auch, diese Inszenierung. Ich durfte beim Bischof Barron sprechen in Münster im Sommer 2025 jetzt über heilige Inszenierung. Wir brauchen diese heilige Inszenierung, die uns sinnerfällig macht. Von Leichnamsfest muss eine große Sache sein. Und dieser eucharistische Kongress da in den Vereinigten Staaten, das war eine heilige Inszenierung, ein mega von Leichnamsfest, das, glaube ich, die Kirche, wie du ja auch durch Zahlen belegt hast, in eine neue Dimension der Gläubigkeit gebracht hat. Und beten wir doch, ja, vielleicht dir zuschaut hier in Europa, beten wir doch, dass das auch auf Europa überspringt.
Wir haben ja auch Adoratio-Kongresse, es gibt ja auch eucharistische Kongresse, ich glaube, der letzte war 2013 in Köln, aber es gibt so viele Orte, wo inzwischen eucharistische Anbetung ist. Wir haben immer wieder Zuschriften, Leute und schreiben, machen Sie doch unsere bekannt. Ich mache jetzt keine spezielle bekannt, sondern schauen Sie einfach, wo ist was in Ihrer Gegend, fahren Sie hin, unterstützen Sie die Anbetung, wenn Sie die Kapazität haben, auch die Nachtanbetung. Alle genau. Freuen sich. Pater Karl, sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich nur um ein Gebet und um den Segen.
Es ist unfasslich, dass Gott sich uns so offenbaren wollte, wie wir es Menschen uns philosophisch nie ausdenken hätten können, dass der ewige Gott in unsere Zeit kommt, dass uns seine Liebe in der Gestalt eben der Demut, einer demütigen Hostie jetzt eben schenkt, dass er uns zum Lebensmittel wird. Und deshalb beten wir diese Größe Gottes in der Kleinheit der Eucharistie an. Es ist eine unfassliche Größe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bitte schreiben Sie uns. Bedenken Sie, in der Kürze liegt die Würze. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.